Ich hatte, als Hilde zu mir kam und mir ihr Bild gesagt hat, so den Eindruck, da ist noch ein Eindruck, und habe gewartet. Und dann kam die Erika und hat mir ihren gesagt, und dann dachte ich, das passt irgendwie zusammen und die Erika muss zuerst kommen. Und das hat mich dann total begeistert, dass das so zusammengepasst hat. Und dann traue ich mich jetzt mal, ich weiß es nicht, Marianne, ich hatte dich, du kamst mir in den Sinn. Hat Gott dir noch was gegeben? Ich frage dich einfach mal. Wenn nicht, okay, dann war es meine Idee. Hast du noch was für uns? Ja, für uns heute hier. Hast du etwas, was dein Herz bewegt von Gott, oder nein?
Also ich bin mit Erwartung gekommen, dass Gott heute heilt und befreit und ja, diese Dinge macht.
Okay.
Ja, also, und dieses Vertrauen, dass Gott lässt heute unmöglich.
Halleluja. Habt ihr es hören können? Oder sollen wir es nochmal durchs Mikro? Vielleicht sagst du es nochmal laut. Bring es dir. Herr Thomas hilft mir.
Also ich bin mit Erwartung gekommen, dass Gott heute heilt, befreit und Wunder tut. Und ich habe diese Zuversicht und diesen Glauben, dass heute diese Wunder geschehen.
Amen.
Amen.
Wunderbar. Halleluja. Danke, Jesus.
Ich habe noch einen Eindruck bekommen, aber ich habe nicht gewusst, ob es weitergehen soll.
Ja.
Aber der Heilige Geist hat gesagt, sag es einfach.
Okay,
wenn
sag.
Das Herz des Einzelnen wird es erkennen, ob es die Botschaft vom Himmel ist oder ob es aus mir ist.
Okay.
Ich möchte nur das vom Thron weitergeben. Und ich habe empfangen, dass wir sind Gott so wertvoll, wir sind ihm so teuer, und er hat uns mit Herrlichkeit ausgestattet und er liebt uns von ganzem Herzen. Er hat uns den goldenen Ring angesteckt, er hat das Mastkalb geschlachtet und das Freudenfest für uns in Gang gesetzt. Und wir sollen uns freuen, wir sollen fröhlich sein. Er hat alles getan.
Amen, wunderbar, Amen. Dankeschön. Lass uns doch stehen und Gott Danke sagen im Gebet. Lass uns aufstehen. Und Vater Gott, ich danke dir, dass du redest durch deinen Geist. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Herzen nährst, auch mit diesen Eindrücken, Herr. Und ich kann sie bestätigen, ich kann sie sehen. Und ich danke dir, Gott, dass das wahr ist, dass du heute besondere Dinge tun wirst in unserer Mitte, so wie Marianne das empfindet, wie seine Erwartung, sein Herz es ausdrückt. Und ich danke dir, Herr, dass du uns so liebst, wie der Vater den verlorenen Sohn, dem es egal war, dass der Kerl gestunken hat oder was früher war. Die Vergangenheit spielt keine Rolle mehr, sondern heute nimmst du uns an. Heute stattest du uns aus mit Autorität, mit Würde, mit Herrlichkeit, Herr, das nehmen wir. Und ich möchte dich, Heiliger Geist, einladen, dass du uns jetzt hilfst, das Wort Gottes zu nehmen, zu empfangen, zu begreifen, zu ergreifen, dass es uns verändert, dass das wahr wird, was wir mit Christa ausgesprochen haben, dass wir nicht mehr dieselben Leute sind, wenn wir hier rausgehen heute. Ehre sei dir, du wunderbarer Gott. Ehre sei dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön. Jetzt ist Ende mit den Eindrücken, und ich möchte auch sagen, dass wir das normal nicht so machen, aber heute hatte ich den Eindruck, es ist noch was da. Aber jetzt lasst uns weitermachen und ins Wort schauen. Ihr dürft mal raten, wie die Predigt heißt heute Morgen. Falsch. Das war ziemlich gut, ja. Ist ja nicht so schwer. Entweder sie macht weiter mit der Offenbarung oder sie sagt was zum Thema Heiliger Geist. Das zweite ist der Fall. Als Bernd mir gesagt hat, dass ich die Freude haben darf, an Pfingsten zu predigen, habe ich gebetet und hatte den Eindruck, wir sollen uns heute nicht mit den Gerichten der Trübsalzeit beschäftigen. Es kommt, möge uns das auch herausfordern und segnen gleichermaßen. Aber heute möchten wir uns mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigen. Und die Predigt habe ich genannt, der Heilige Geist und die Gemeinde. Ja, die Apostelgeschichte, heute Morgen habe ich ja aus Apostelgeschichte 2 vorgelesen, ist ja eigentlich nicht die Geschichte der Apostel, sondern wenn wir es richtig betrachten, ist es eigentlich die Geschichte der Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Aber das ist ein ziemlich langer Titel und der traditionelle Name ist auch wunderbar. Und die Evangelien, habe ich mir gedacht, wie können wir die bezeichnen? Wir könnten sie bezeichnen als die Geschichte der Taten des Heiligen Geistes durch Jesus. Durch Jesus und seine Jünger, denn er hat sie ja auch ausgesandt in diesen Berichten lesen wir das. Und heute, wie gesagt, die Predigt heißt der Heilige Geist und die Gemeinde, könnten wir sagen, wir überschreiben das Ganze mal die Geschichte der Taten des Heiligen Geistes durch die Gemeinde oder die Geschichte der Taten des Heiligen Geistes durch dich und dich. Also beide Blöcke, fühlt euch mal angesprochen, ja. So, egal wie präzise der Finger jetzt in eine Richtung gezeigt hat. Der Heilige Geist möchte etwas durch dich tun. Mein erster Punkt heißt, der Heilige Geist im Dienst Jesu. Die ersten beiden Punkte sind etwas kürzer und Punkt 3, da geht es dann eben um das, was der Heilige Geist mit uns und durch uns tun möchte. Und der erste Punkt, ja, es ist nicht vollständig, aber so ein paar Gedanken zum Heiligen Geist im Dienst Jesu. Was mir als erstes einfällt, wenn ich darüber nachdenke, ist die Tatsache, dass Jesus, bevor er in den Dienst gekommen ist, ja eine Art Ordination erfahren hat, eine Art Einsetzung in den Dienst. Wir können das nachlesen, zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 16 und 17. Da heißt es, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel öffneten sich ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und das, was mich an Gott in letzter Zeit auch immer wieder beeindruckt, ist seine Demut, obwohl Gott ja nur Gott ist. Und wenn ich mir dann Jesus angucke, wie demütig er ist, und er unterordnet sich, wem? Er unterordnet sich Johannes dem Täufer. Er lässt sich von einem fehlerhaften Menschen taufen. Johannes sagt ja erst, nee, Herr, das ist nicht in Ordnung. Ich müsste eigentlich von dir getauft werden. So rum wäre das doch richtig. Es erinnert uns vielleicht an Petrus, der sagt, nee, Herr, nicht nur die Füße, auch den Kopf, der ganze Kerl muss gewaschen werden. So dieses, oh, du bist heilig, Herr, und ich bin nicht würdig, empfinden, was grundsätzlich total gesund ist. Aber in diesem Fall sagt Jesus, nee, das ist Teil meines Plans, Teil meiner Identifikation mit den Menschen. Er lässt sich taufen, er ist so demütig, er unterordnet sich dieser Prozedur und dann sagt die Bibel, dass der Heilige Geist ähnlich so wie eine Taube auf ihn herabgekommen ist. Hebräer 5 greift diese Schriftstelle auf und sagt, und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch der Christus nicht sich selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Eine Einsetzung vom Dienst ist nicht etwas, was man sich nimmt. Geistliche Leiterschaft ist nicht etwas, wo man morgens aufsteht und beschließt, so, das mache ich jetzt, sondern Gott beruft, Gott setzt ein und Gott bestätigt durch Menschen, die in der Regel ja auch höhere Leitungsverantwortung haben. Man macht sich nicht selber zum Pastor, man macht sich nicht selber zum Zellleiter, sondern Gott gebraucht die entsprechenden Autoritäten, um uns für den Dienst einzusetzen. Und ich finde das wunderbar. Es gibt mir eine Sicherheit und eine Abdeckung zu wissen, dass jemand gesehen hat, was Gott mit mir vorhat, das bestätigt hat und mich dafür gesegnet hat. Und weiß nicht, wie ihr verheirateten Frauen das macht, ich hole mir für alle größeren Sachen den Segen von meinem Mann. Ohne geht nicht. Als ich angefangen habe, jetzt mit meinem Fernstudium, habe ich gesagt, Bernd, ich brauche deinen Segen. Er war einverstanden, er hat mich unterstützt, aber ich habe gesagt, ich möchte, dass du für mich betest, dass du das abdeckst, dass du Gott wirklich bittest, mir beizustehen in diesem ganzen Ding. Und das hat er gemacht. Und dann weiß ich, es ist gut. Dann geht's weiter, dann kann ich nach vorne schauen. Und Jesus ist, selbst Jesus, der Gott ist, ist genauso. Er ist nicht einfach losgeprescht, sondern Gott hat vom Himmel her, wer sonst hätte ihm die Hände auflegen können, das war dann ein bisschen schwierig. Ne? Also es musste dann auf diese Weise passieren, dass diese Stimme aus dem Himmel kommt und sagt, der ist es, Leute, das ist mein geliebter Sohn. Ja, Paulus schreibt in seinem Brief an Timotheus, die Hände lege niemandem schnell auf. Luther übersetzt, die Hände lege niemandem zu bald auf. Und das redet genau von diesem Thema. Das hat nichts damit zu tun. Eine Frau kam mal vor Jahren zu mir und sagte, wenn wir uns manchmal so in der Gemeinde, damals waren wir noch kleiner, alle am Hand gefasst haben im Kreis, dann packe ich die nicht an, weil es könnte ja einer gesündigt haben oder könnte was überspringen. Also das war ein bisschen extrem. Und die hat sich auch unter anderem an dieser Bibelstelle daran festgehalten. Aber ich bin der Überzeugung und einige Kommentatoren, die ich mir angeschaut habe, gleichermaßen, das ist auch der Zusammenhang des Textes, ist offensichtlich, dass es hier darum geht, jemanden in einen geistlichen Dienst einzusetzen. Und was schreibt Paulus Timotheus? Er sagt, lieber Timotheus, du hast Verantwortung für die Gemeinde und wenn du Leute einsetzt, dann mach dir vorher genug Gedanken. Weil jemand einzusetzen ist einfach. Jemandem zu sagen, boah, du hast eine tolle Gabe vom Herrn und dein Dienst ist gewaltig, ich leg dir mal die Hände auf, ist eine nette Sache. Wird ja auch selten einer widersprechen, außer er ist voller Minderwertigkeit oder er hat Gott gehört, dass es gar nicht seine Aufgabe ist. Aber jemandem dann zu sagen, wenn du merkst, du hast dich geirrt, haben wir schon erlebt, Fehler haben wir früher schon gemacht und das tut weh, das ist nicht einfach, das ist nicht lustig, das ist schmerzhaft und für denjenigen schlimm und für den Leiter auch schlimm. Und darum schreibt Paulus an Timotheus, hey, mach dir Gedanken, wen du in den Dienst einsetzt und mach das nicht vorschnell oder aus menschlicher Sympathie, sondern frage wirklich Gott, was ist da dran? Weil, was ist auch der Fall, das steht in dem Text dann auch, wenn dieser Mensch in seiner Position, die er nicht oder noch nicht hätte haben sollen, Schaden dem Reich Gottes zufügt, Menschen verletzt zum Beispiel, weil er noch zu unreif ist oder eine andere Sache da ist, Sünde vielleicht noch da ist, dann bin ich mit verantwortlich für den Schaden, der entsteht. Den ich einsetze, für dessen Fehler stehe ich auch gerade, wisst ihr? Und das hat Paulus Timotheus gesagt. Und das ist, ihr seid ganz still, ich merke, ihr seid ganz schön aufmerksam jetzt gerade. Ne? Uiuiuiuiuiui, die Christa hat schon gesagt, kriegt den Hintern hoch, das war schon, meine Güte. Wir kriegen doch heute was, ihr kriegt auch was, versprochen. Aber das sind alles Gedanken, die mir einfach wichtig sind und ich möchte sie mal sagen. Wir haben ja in unserer Gemeinde nicht jeden biblischen Begriff, den wir für Leitungsposten in der Bibel finden. Wir haben keine Ältesten, keine Diakone, Aufseher, Armenpfleger. Wir haben Strukturen mit delegierter Verantwortung, die anders aussehen. Wir haben einen Vorstand, der neben Bernd und mir aus 3 weiteren Personen besteht. Wir haben Leute, die verschiedene Verantwortungsbereiche in der Gemeinde tragen. Kinderdienst, organisatorische Abteilungen, Musikdienst, Jugendbibelschule, Bistro, Royal Rangers, Verwaltungssachen. All diese Dinge haben wir und die Menschen führen, wurden eingesetzt und haben einen Segen bekommen. Und einer der zentralen Dienste, natürlich für uns als Zellgemeinde, ist auch das Thema Zellleiter einzusetzen. Menschen zu vertrauen, dass sie anderen Menschen in einer Art Mini-Gemeinde. Was ist eine Zelle anderes als eine Mini-Gemeinde? Oder? So sehe ich das. Eine kleine Gemeinde in sich. Und ich denke, dass in unserem Fall Gott uns sagt, dass wir diese pastorale Verantwortung an die Zellleiter delegieren. Wenn also Jakobus zum Beispiel schreibt, da geht es ja auch um Gebet, Handauflegung für jemanden, dass im Krankheitsfall jemand einen Ältesten der Gemeinde rufen könnte, so denke ich, du musst nicht, wenn du Teil des Christuszentrums bist, den Bernd und mich anrufen, es wird auch ein bisschen viel werden für uns. Und du musst auch nicht unbedingt einen von unseren wunderbaren 3 Thomasen anrufen, sondern du kannst deinen Zellleiter anrufen und deine Zellleiterin. So, das ist die Art von geistlicher Leiterschaft, wie ich glaube, dass Gott sie delegiert hat. Und jeder Zellleiter hat diese Berechtigung, für dich zu beten, wenn du krank bist, dich zu salben mit Öl. Was hat der Heilige Geist noch gemacht? Der Heilige Geist hat nicht nur in den Dienst eingesetzt, sondern er hat Jesus im Verlauf seines Dienstes ja auch die Kraft gegeben, das zu tun, was er vom Vater her zu tun hatte. Zum Beispiel Lukas 5, Vers 17, da sagt die Bibel uns, als er an einem der Tage dabei war zu lehren, bestand seine Zuhörerschaft aus Pharisäern und Schriftgelehrten, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und Kraft des Herrn war da, um sie an Ort und Stelle zu heilen, Mayan. Kraft des Herrn ist da, sage ich jetzt mal für uns. Und was ist diese Kraft des Herrn, die da war, um Menschen zu heilen? Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, Jesus hat seine Göttlichkeit abgelegt. Er ist Mensch geworden. Er hat nicht aus eigener Kraft die Wunder getan, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir die Geschichte lesen von der blutflüssigen Frau, die Frau, die 12 Jahre lang Blutungen hatte, und wie sie im Glauben Jesus berührt, Dann sagt uns die Bibel, Jesus hat gespürt, dass was von ihm ausging, eine Kraft ist von ihm ausgegangen. Und genau das war die Kraft des Heiligen Geistes. Und eine letzte Bibelstelle zu diesem Punkt aus Apostelgeschichte 10, 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, der, wo er auch hinkam, Gutes wirkte und alle heilte, die vom Teufel unterdrückt waren, denn Gott war mit ihm. Heute Morgen habe ich noch gelesen, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Klar hat Jesus seine Jünger ausgewählt, auch unter der Leitung des Heiligen Geistes. Im Johannesevangelium sagt Jesus, er hat nichts getan, was er nicht den Vater hat tun sehen. Da haben wir noch ein paar Zentimeter hinzuwachsen, oder? Dass wir nichts tun, wozu Gott uns nicht in Auftrag gibt. Dass wir nicht selber wurschteln und denken, wir sind jetzt die Helden. Und schlussendlich hat der Vater Jesus durch den Geist von den Toten wieder zum Leben erweckt. Mein zweiter Punkt, den habe ich überschrieben, das Wirken des Heiligen Geistes innerhalb der Apostelgeschichte. Und der ist noch ein bisschen knapper als der erste. Wir haben gesagt, der traditionelle Name des Buchs, Apostelgeschichte, oder andere sagen Taten der Apostel, klingt groß, aber ganz ehrlich, eigentlich sind doch hauptsächlich zwei Personen im Vordergrund und ja, ihre Dienste, ihre Erlebnisse sind hauptsächlich aufgezeichnet, nämlich die der Apostel Petrus und Paulus. Wir können, während wir die Apostelgeschichte lesen, Parallelen sehen zwischen ihren Diensten und dem Dienst Jesu. Lukas, der dieses Buch geschrieben hat, der hat auch teilweise Dinge total zusammengefasst. Er hat zum Beispiel einmal einen einzigen Vers davon in der Apostelgeschichte drin, wo es darum geht, dass Paulus 2 Jahre lang im Dienst in Ephesus getan hat. Also es ist ganz unterschiedlich. Dann haben wir wieder andere Passagen, wo Dinge ganz lange umschrieben sind und Reden, die enthalten sind. Aber wenn wir das Paket mal so betrachten, was läuft so ab in der Apostelgeschichte, was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist bewirkt, dass christliche Leiter aufstehen, dass sie das Evangelium predigen, dann bekehren sich die Zuhörer und werden der Gemeinde hinzugefügt. Apostelgeschichte 2, da lesen wir, dass Petrus predigt und wie viele haben sich bekehrt an diesem Pfingstfest? 3000, da hat der Besucherservice in Jerusalem eine Menge zu tun gehabt. Und die hatten auch nicht mal so einen Klicker oder wie die Dinge heißen, um die Leute zu zählen. 3000, wird uns berichtet, haben sich bekehrt. Welch ein Fest, welch ein Sieg für das Reich Gottes. Es ist eigentlich die Geburtsstunde der Gemeinde. Ist euch das bewusst? Dass Pfingsten der Anfang der Kirchengeschichte, der Anfang der Geschichte der Gemeinde ist. Da hat's angefangen. Okay, Leiter stehen auf, predigen, Zuhörer bekehren sich, werden der Gemeinde hinzugefügt, aber dabei ist es nicht stehen geblieben, sondern was wir auch ständig sehen in der Apostelgeschichte, es stehen Leute auf, Feinde, Widersacher und fangen an, die Christen und vor allen Dingen auch die Leiter zu verfolgen und ihnen so richtig das Leben schwer zu machen. Aber was passiert dann? Auch immer wieder, was lesen wir? Gott greift ein, rettet die Leiter und schützt die Gemeinde auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und das ist wunderbar. Und wir sehen auch, wie der Auftrag, Jesu jünger zu machen, Kranke zu heilen, umgesetzt wurde. Aber das haben alles nicht die Menschen gemacht. Und egal, wie sehr wir Paulus und Petrus respektieren und von ihnen lernen, wie sie mit Gott gegangen sind, so ist es doch der Heilige Geist, der all das getan hat. Und ihm gebührt ja der entsprechende Ruhm auch. Gott gebührt die Ehre für das, was passiert ist. Und mein dritter Punkt, und der ist relativ lang, heißt das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Der Heilige Geist will heute genauso mit uns zusammenarbeiten, wie er das mit Jesus und mit den Aposteln, mit den ersten Jüngern gemacht hat. Der Heilige Geist, er braucht einen Leib. Einen Leib, der seine Impulse annimmt und umsetzt. Und die Geschichte der Taten des Heiligen Geistes hat nicht, wie manche Leute meinen, vor knapp 2000 Jahren aufgehört, mit dem 28. Kapitel der Apostelgeschichte und als der letzte gestorben ist, da war alles tot. Der Heilige Geist ist immer noch auf der Erde, er ist immer noch sehr lebendig, er liebt die Menschen immer noch so sehr. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch ihn, sagt das Wort. Und er möchte immer noch das Gleiche tun, Leute freisetzen, Leute heilen, Leute berühren, Leute zu Jesus ziehen. Das ist sein großes Ziel. Und die Apostelgeschichte, sicherlich nicht die, die in den Kanon der Bibel gehört, wird weitergeschrieben. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, tauchst du da drin auf?
Nur
taucht dein Name auf in den Notizen, die die Engel so sich machen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren und in der Zukunft. Jesus hat uns einiges gesagt über den Heiligen Geist. Er hat uns gelehrt und in seinem Wort das uns hinterlassen. Johannes 14, ab Vers 15 sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn weder bemerkt noch erkennt. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt an eurer Seite und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und ich finde diese Formulierung so wunderbar, die berührt mich, wenn ich lese, dass Jesus sagt, hey, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich verlasse diese Erde, ihr werdet mich so nicht mehr sehen, aber ich schicke euch einen anderen Tröster. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Ihr werdet ihn erkennen, er wird bei euch sein. Und das ist doch eine ziemlich coole Sache, wie wir heute so sagen, und eine sehr, sehr wunderschöne Sache. Stell dir vor, du gehst durch dein Leben und da wohnt Gott selbst in dir und du hast einen Begleiter, der ist unendlich klug, der ist weise, der kann dir gute Tipps geben, der kann dich bewahren davor, dass du Fehler machst. So ein richtiger, wie sagt man heute, Personal Coach. Kostenlos, keine 1000 Euro am Tag. Kein Vertrag, sondern wenn du willst, wenn du dein Herz öffnest, das haben wir heute Morgen gehört, dann ist der Heilige Geist da, um dir zu helfen. Es gibt viele Bilder, wie wir den Heiligen Geist beschreiben können. Eines ist, er ist unser Beistand, so wie eine Art Rechtsbeistand, wie ein Anwalt. Ich habe das schon mal erzählt, wir hatten ja als Gemeinde mal einen Rechtsstreit mit unserem ehemaligen Vermieter und das war, ja, bisschen schwierig und dann brauchten wir einen Anwalt und dann kam die Situation, wo ich dachte, es war mein Aufgabengebiet, ich muss da jetzt hinfahren aufs Gericht und wieder einen Termin und wieder einen Termin und dann sagte der zu mir, nee, Frau Trümper, das müssen Sie nicht, es ist nicht angeordnet, dass Sie persönlich erscheinen, ich mache das für Sie, Sie haben doch bestimmt mit Ihrer kostbaren Zeit noch Besseres zu tun, als da zu sitzen. Oh, habe ich gedacht, das ist aber nett, das ist aber schön, da muss ich gar nicht da hinfahren, der macht das für mich, der managt das. Und ich habe das Telefonat geführt, wer von euch unser Büro kennt, auf der blauen Couch, da führe ich gerne so ein bisschen schwierigere dienstliche Telefonate, weil da sind die Fische und ich denke immer, der die gemacht hat, der kriegt halt auch hin, dass ich mein Telefonat ordentlich hinkriege. So, also mir hilft das irgendwie, da bei dem Aquarium zu sitzen und zu denken, boah Gott, du bist echt groß. Und dann lag ich da so ein bisschen auf der Couch, ich habe den Hörer noch in der Hand und hatte das Gefühl, Gott redet gerade zu mir und sagte, Iris, weißt du, so bin ich. Du musst ja nicht, ich halte es mir gerne manchmal Dinge auf. Auf dem Bevo habe ich gelernt, auf dem Frauenbevo, das ich jetzt geleitet habe, dass ich viel mehr hätte delegieren sollen. Dann wäre alles noch ein bisschen leichter gewesen für uns. Und das war eine wunderbare Lehre für mich. Die hätte ich nie gemacht, hätte ich das nicht getan. Als Bernd sagte, mach du mal das Frauenbevo da. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Wir tun manchmal uns Dinge aufladen und versuchen selbst Dinge hinzubiegen, zu bearbeiten, Lösungen zu finden. Dabei ist er da an der Leitung und sagt, also ich meine, ich hätte hinfahren können, wenn ich gesagt hätte, lieber Herr Anwalt, ich will aber dabei sein. Klar, kann er mir ja nicht verbieten. Ich war dann da schon aufgetreten und hätte vorher ein bisschen geschwitzt und meine Zeit da abgesessen, aber es hätte keinen Unterschied gemacht. Hätte ich mir sparen können, die Energie. Und so, glaube ich, möchte Gott uns lernen, dass wir uns viel sparen können, wenn wir lernen, uns auf ihn zu verlassen als auf unseren Beistand. Den Personal Coach, da habe ich sowieso das beste Bild. Ich bin mit einem Personal Coach verheiratet. So, das, was Gott aus mir gebastelt hat bis heute, hat er, weiß ich nicht, zu 80% wahrscheinlich oder mehr durch Bernd aus mir gebastelt. Der hat mich herausgefordert. Der hat gesagt, das kannst du. Und er hat mich dann da irgendwo vor die Tür geschickt. Und er gibt mir Feedback und er hilft mir zu wachsen. Und er sagt mir, wenn er Sünde sieht und wenn er spürt, meine Haltung ist nicht so ganz so fein. Und das macht er zu Hause in der Küche, wenn keiner dabei ist. Ist das nicht nett? Ist das nicht nett? Was habe ich schon gelernt durch diesen Mann? Ich kann ja ein bisschen schwätzen über ihn, er ist ja nicht da. Was habe ich gelernt durch meinen Mann? Und das ist wunderbar. Das ist total klasse. Und der Heilige Geist, der ist noch schlauer als mein Mann. Und er ist sogar bei mir, wenn der Bernd in Freiburg, Argentinien oder sonst wo rumhüpft. Und das ist das Wunderbare. Und der Heilige Geist ist mir sogar noch näher als mein Mann. Er ist in mir. Und er möchte mir helfen und sagen, hey Iris, so wie Erika vorhin gesagt hat, hey, schaff doch die Barrieren weg. Komm, dann geht's richtig los. So ist er. Er ermutigt. Er will uns überzeugen. Wir haben gelesen, dass Jesus uns gesagt hat, ihr erkennt, Luther übersetzt, ihr kennt den Heiligen Geist. Was heißt kennen? Was bedeutet dieses Wort in dem Zusammenhang? Dieses Wort kennen hier heißt wahrnehmen. Und das Erste, wie wir den Heiligen Geist wahrnehmen, wenn wir schon Christen sind, ist, er hat uns irgendwann mal davon überzeugt, dass wir Sünder sind. Er ist gekommen, weiß nicht, wie das bei dir war, bei mir war Selbstmitleid so ein ganz zentraler Punkt. Ich war immer das ärmste aller Wesen, das bedauernswerteste Geschöpf auf der ganzen Welt und alle Leute waren böse und überhaupt die Ungerechtigkeit war. Also es ist lächerlich, wenn ich mein Leben betrachte, weil ich hatte eigentlich nicht wirklich was, wo ich mich hätte drüber beklagen können. Aber das war Zentrum meines Herzens. Und Jesus hat mich genau an diesem Hauptsündenstrang gepackt und hat mal so ein bisschen dran geschüttelt. Und als ich die Bibel las und gemerkt habe, was Jesus erlitten hat für mich, da ist auf einmal der Damm gebrochen. Dann habe ich nur gedacht, verzeiht den Ausdruck, aber es waren meine Originalgedanken, Zitat, Iris, du blöde Kuh, was bildest du dir eigentlich ein? Guck doch mal, was Jesus ertragen hat. Und das war mein Durchbruch. Das mit der blöden Kuh hat nicht der Heilige Geist gesagt, das kam so aus mir. Aber vielleicht hat er gesagt, du hast es so ein bisschen verpasst, liebe Iris. Guck mal, was Jesus für dich getan hat. Und du bist nicht das ärmste Geschöpf, sondern der Mann, der Gott ist, der Gott war und freiwillig sich so erniedrigt hat und an diesem Kreuz krepiert ist für dich. Da war Mitleid angesagt. Da war innerliches Bewegtsein angesagt und ja, all diese Gefühle. Was macht der Heilige Geist noch, wenn wir dann den Schritt gemacht haben und wir haben Jesus in unser Leben eingeladen? Der Heilige Geist will uns überzeugen davon, wer Jesus ist. Und dann ist es oft so, wir sind gefüllt mit anderen Sachen, mit Ideen, Meinungen, den verschiedensten Dingen in der Welt. Der Heilige Geist, merkst du den? Nimmst du ihn wahr in deinem Leben? Kann er dich überzeugen von seiner Gegenwart, vom Wort Gottes? Der Heilige Geist, den sollen wir auch kennen als wen? Als unseren Helfer im Gebet. Ich weiß nicht, wie das euch geht, als die Faith letzte Woche in der Predigt gesagt hat, wer von euch hat jeden Morgen Lust zu beten? So richtig, du wirst wach und denkst, ja, jetzt. Also bei mir ist das nicht immer unbedingt so sehr so. Oh Mann, seid ihr, ihr seht jetzt total heilig aus. Das ist voll gemein jetzt gerade. Das ist jetzt echt ein bisschen schwer. Aber diese Freude ist nicht immer da, aber der Heilige Geist ist der, der uns lehrt zu beten. Und ich erlebe das gerade in jüngster Zeit, dass ich manchmal denke, warum habe ich das nicht früher schon begriffen und gelebt und wo hat es denn gehangen? Und ich lerne mich im Gebet auf ihn zu verlassen. Ich habe zum Beispiel gesagt, Herr, wie soll ich denn für die Gemeinde beten? Und da der weiß, dass ich nicht so die Fürbitterin so super bin, hat er mir etwas ganz Einfaches gezeigt. Er hat gesagt, Iris, du betest A, B, C. Das kenne ich. Erstes Schuljahr, A, B, C, habe ich schon mal gehört. A steht für Arbeiter in der Ernte. Denkt an die Bibelstelle, wo Gott sagt, betet für Arbeiter in der Ernte. B steht für Babys, das heißt für die Menschen, die Gott gerade gefunden haben, wo der Teufel noch an der anderen Seite am Ziehen ist, dass sie wirklich fest werden, dass sie stabil werden im Glauben. Und C steht für Christuszentriertheit von allen miteinander. Das ist meine Gebetsstrategie. Und an diesen drei Punkten hangel ich mich so weiter. Und das hat mir geholfen. So, vielleicht hast du A bis Z, ich weiß es nicht. Bei mir hat A, B, C schon eine Menge geholfen. Und der Heilige Geist wird immer mehr mein Helfer im Gebet. Und ich lerne ihn immer mehr so kennen. Aber der Heilige Geist ist auch der Herr, auf den wir zu hören haben. Wenn wir da lesen, ah, wie eine Taube kam er auf Jesus herab. Wie nett. So schwach, so. Naja, Limburg, da gibt es irgendwie gar nicht mehr die Tauben. Haben die die? Weiß ich gar nicht. Früher gab es da mehr. Bei uns in Heißenbach manchmal auf den Dächern sitzen so welche. Und dann denke ich immer, ich denke immer an den Heiligen Geist. Warum auch immer. Der ist ja nicht nur da, wenn das Tier auf meinem Dach sitzt. Aber dieses Bild hat sich fest in unsere Herzen eingebrannt. Aber was ich mir auch gedacht habe in der Vorbereitung, eine Taube, jedes Kind, mein kleiner Kaleb, 3 Jahre alt, kann eine Taube verscheuchen. Wenn der nur rabiat schreit, läuft und nach ihr tritt, fliegt die weg. Aber auch ein kleines Kind kann eine Taube anlocken. Wenn ich dem ein Brötchen gebe von gestern und der bröselt da so ein bisschen rum, dann kommt sie wahrscheinlich ein bisschen näher. Und der Heilige Geist ist sanft. Ich denke, daher passt dieses Bild sehr gut. Du kannst sie mit einem Bäh, will ich aber nicht, verscheuchen. Aber du kannst ihn auch einladen, mit einem Gebet, 3, 4 Worte, und er wird kommen und wird bei dir sein. Es ist deine Entscheidung. So, ob der Heilige Geist also der Herr ist, auf den du zu hören hast, ob dir das bewusst ist, liegt an dir. Und jetzt will ich euch noch ein bisschen herausfordern. Bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Wir sind nicht berufen, dass jeder von uns sich seine eigene Meinung bildet. Das ist die Haltung der Welt. Sondern die Bibel sagt uns, wir sollen die Meinung Jesu annehmen. Die kommt zu uns durch das Wort, durch die Lehre, die der Heilige Geist wirkt. Und du kannst scheitern dabei, eine Predigt wirklich zu hören, nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herzen zu hören, wenn du erwartest, dass deine Meinung, die du vorgefasst mitgebracht hast, vertreten wird. Und wenn der Mensch, der predigt, irgendwo abweicht, dann machst du zu. Und du kannst voll das verpassen, was Gott für dich hat. Gott denkt so anders, als die Welt denkt. Und ich glaube, dass ich und ihr, wir miteinander, oft noch gar nicht merken, wie viel wir immer noch so denken, wie die Welt denkt, weil wir so vollgesülzt werden von dem Ganzen. Das glaube ich wirklich. Warum? Es gibt zum Beispiel einen Wert in unserer Gesellschaft, den nennt man Individualismus. Schon mal gehört? Ja, wenn dir das gut tut, Hauptsache es macht dir Freude und wenn du dich da entfalten kannst, du, immer so der Einzelne. Der wird aufs Podest gehoben und was dem Spaß macht, das ist in Ordnung. So, kennt ihr noch Schule? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Mathematik, da gab es dieses Wort dividieren. Dividieren heißt ja teilen. Und Individuum heißt übersetzt das Unteilbare. Das Unteilbare, also der einzelne Mensch, wobei mancher Mensch in sich schon so zerrissen ist, dass ich mich frage, ist das noch ein Unteilbarer, ist das noch ein Individuum oder hat er nicht seinen Kampf sogar mit sich selber? Aber das ist ein anderes Bild. Und die Gesellschaft zeigt uns ja heute, ist wirklich alles teilbar. Gemeinden kann man teilen und spalten, Familien kann man teilen, Ehen kann man spalten und teilen und scheiden und alles. Das ist so normal. Ist das nicht so? Ist nicht unsere Beziehungsfähigkeit in der Welt ein Stück kaputt gegangen, verseucht, zerstört worden? Aber Gott hat einen anderen Traum. Gott denkt über diese Sache anders. Was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt, an der Liebe, die wir zueinander haben, soll die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Da höre ich nichts von Individualismus. Da höre ich nur einen Paulus, der schreibt, hey, Evodia und Syntyche, jetzt reißt euch mal zusammen und vertragt euch wieder. Was soll denn der Mist? Das lese ich in der Bibel. Und etwas hat mich total schockiert. Bei meiner alltäglichen Bibellese habe ich gelesen, den 1. Korintherbrief im 1. Kapitel. Und da lese ich mal ab Vers 9. Da steht, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern vielmehr sollt ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung zusammengefügt und wiederhergestellt werden. Hast du das schon mal gelesen? Hast du das schon mal so gelesen? Ja, lieber Herr Jesus, ich meine, dass wir da irgendwie nicht alle gleich auseinanderlaufen, das kann man ja noch sehen, aber dass wir alle eine Meinung haben sollen, das ist ja ein dickes Ding, was die Bibel hier sagt. Ihr sollt in demselben Sinn und in derselben Meinung zusammengefügt und wiederhergestellt werden. Bernd hat das mal gepredigt, wenn wir in Christus sind und eins mit Christus sind, dann sind wir auch eins miteinander. Und das ist einfach wahr. Weil fest steht ja, Jesus hat eine Meinung. Zu allen Dingen. Zu vielen lesen wir sie in der Bibel. Zu anderen Dingen, das haben wir letztes Wochenende gehört, müssen wir ihn fragen. Da steht nicht, wen du heiraten und welche Arbeit und welches Haus du haben sollst. Aber du musst Gott fragen. Eine Meinung? Paulus ist ja bei Leitern manchmal so, der hatte dann gehört von Leuten, von der Chloe, dass es da Rivalitäten gab und hat das hier angesprochen. Und die Leute dort, damals in Korinth, haben scheinbar vergessen, um wen es eigentlich geht in der Gemeinde. Es geht nicht, irgendwelchen Menschen nachzulaufen, es geht darum, Jesus nachzulaufen und herauszufinden, was will Jesus. Und im dritten Kapitel schreibt Paulus, denn wenn Eifersucht und Streit und Spaltung unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und verhaltet euch wie gewöhnliche Menschen eures Kulturkreises. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir denken doch ganz oft, naja, da konnte ja die Eulalia gar nicht anders reagieren. Das war ja so anders, als sie das gedacht hat. Jetzt stell dir doch mal vor, es gibt zu allem eine Meinung, die Meinung, die Gott vertritt. Und die gilt es herauszufinden. Wie oft sind wir in diesem System der Welt, in diesem Gedanken verstrickt? Ich sage nicht, dass das immer einfach ist, das rauszufinden, aber ausgerichtet sein sollen wir da drauf. Ein Sinn, eine Meinung, eine Aussage? Das ist nicht normal, da stimme ich euch zu. Überall, wo mehr als ein Mensch vertreten ist, sind mindestens öfters zwei Meinungen vertreten. Oder zwei Menschen und vier Meinungen oder so, ich weiß es nicht. Jetzt hättet ihr am wenigsten mal lachen können. Das, so langsam wird es mir ein bisschen mulmig hier vorne. Jedenfalls hat mich dieses Wort herausgefordert und euch offensichtlich auch. Aber Jesus will, dass da eine Einheit ist. Ein Fluss, eine Richtung. Und er hat auch gesagt, wie das geht. Wir sollen das herausfinden. Und da, wo das nicht unser Job ist, das herauszufinden, sollen wir auf den hören, dessen Job es ist, das herauszufinden. Wenn für uns als Familie eine Entscheidung dran ist und wir sind verschiedener Meinung, was sagt die Bibel? Soll mich unterordnen? Ich tue es nicht immer gleich, aber irgendwann fällt es mir dann wieder ein, dann sage ich, okay Bernd, dann machen wir es so. Ist das nicht so? Eine Meinung, eine Richtung, eine Linie. Jesus hat ganz klar gesagt, wie es läuft. Und wisst ihr, ich gebe euch noch einen Beweis dafür, dass es mit der einen Meinung tatsächlich so sein muss. Wisst ihr eigentlich, dass es im Himmel nur eine vertretene Meinung gibt? Da gibt es keine Opposition. Die gab es nur ganz kurz, die Opposition. Dann wurde sie, wie sagt man das denn? Ich wollte jetzt irgendein Fremdwort nehmen, das hätte ich jetzt lustig gefunden, rausgeschmissen. Die Opposition wurde aus dem Himmel geworfen. Ja, was sind denn das für Methoden? Wo kommen wir denn da hin? Ne, wie kann denn sowas sein? Im Himmel zählt nur die Meinung von einem. Die des Vaters. Der Teufel konnte seine eigene Meinung haben, aber nur separiert von Gott. Und so ist das bei uns auch. Wenn du eine andere Meinung hast als Gott, kannst du die haben. Aber da wird etwas sein zwischen dir und Gott. Da ist eine Mauer zwischen dir und Gott, wenn das so ist. Ärgert dich das? Kriegen wir das in unseren Kopf? Können wir uns das vorstellen? Passt uns ja überhaupt nicht. Pluralismus, Individualismus, jeder muss ja selber. Klar, wir haben einen freien Willen. Bernd sagt immer so schön, jeder Mensch hat das Recht, sein Leben zu ruinieren. Du kannst jemandem nur sagen, hey, das ist, wo ich denke, dass Gott dich langführt. Tu es oder lass es. Wenn du es tust, kann ich dir weiterhelfen. Wenn nicht, dann kann ich dir nicht helfen. Ich kann nicht für dich das Bild wieder zusammenkleben. Gott ist dafür zuständig. Und wenn du dich ihm verweigerst, weil du einen eigenen Weg gehst, dann musst du den auch konsequent durchleben. Kennen wir den Heiligen Geist so, als einen, der uns was zu sagen hat? Der uns zurechtweist? Kennst du das? Ich kenne das schon. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn nicht höre, das ist ja das Doofe bei der Sache, aber ich höre ihn schon, dass er mich korrigiert und dass er sagt, Iris, da geht's mal lang. Der Heilige Geist ist auch da, damit wir in Auseinandersetzung mit der Finsternis kämpfen können. Das ist wieder Richtung Gebet oder geistliche Kampfführung, das ist ein eigenes Thema. Der Heilige Geist ist auch eine Kraft, die sich im Leiden um Jesu Willen zeigt. Es gibt ja so eine ganz tolle Verheißung, jetzt habe ich gar nicht die Stelle aufgeschrieben. Ich glaube, 2. Timotheus ist es, wo Paulus schreibt, alle anderen aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Hey, super, das ist eine Verheißung, die zitierst du und proklamierst du jeden Morgen, ja, ich werde verfolgt werden, weil ich gottesfürchtig lebe, super. Ne? Nee, tun wir nicht, aber wir erleben das immer wieder. Viele von euch haben ungläubige Familienangehörige, Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn. Und da gibt's Dinge, die tun einem weh. Ich weiß, in Hadamar damals noch, in der Faulbacher Straße, hatten wir einen Dienstagabend, wo wir unsere Treffen hatten, einer alle Autos verkratzt. So, alle, die da vor der Haustür standen, haben So, man erlebt die verschiedensten Sachen oder Spott, Ablehnung, Ausgrenzung, vielleicht Mobbing auf der Arbeit. Aber der Heilige Geist ist dann wirksam, wenn du merkst, dass es dich gar nicht mehr so erschüttern kann, wenn Menschen dir Feindschaft klar machen, aufgrund der Tatsache, dass du gläubig bist. Kennst du den Heiligen Geist? Nimmst du ihn wahr mit deinen inneren Augen? Kennst du ihn als deinen Lehrer? Es gibt Leute, die sagen, ich habe gewisse Fragen, die mich beschäftigen, ich rede mit Gott und dann gehe ich in den Gottesdienst und dann kriege ich meine Antwort. Das ist eine coole Sache. So, der Prediger wusste es gar nicht und du hast es keinem gesagt und bups, kommt dann vielleicht durch einen Eindruck, durch die Predigt, durch was auch immer, deine Antwort zustande. Der Heilige Geist ist auch der Leiter der Gemeinde. Er leitet sie durch Menschen, aber es ist seine Position, die ihm gehört, dass er sagt, wo es lang geht. Und das Wunderbare ist, der Heilige Geist, er gibt nicht auf und er hat so eine unglaubliche Geduld mit uns. Ich habe mit einer Frau, die nicht zur Gemeinde gehört, jetzt E-Mail-Kontakt gehabt und sie hat mir geschrieben und sie wollte wissen, habe ich das denn richtig gemacht? Sie hat verschiedene Erlebnisse gehabt, so im Zug. Und das andere war, weiß ich jetzt nicht mehr genau, beim Einkaufen irgendwo auch in einem öffentlichen Bereich jedenfalls. Und sie hatte so einen Impuls, sie sollte auf jemanden zugehen. Einmal ein Traktat, genau, das eine war eine Alkoholikerin, da sollte sie ein Traktat weitergeben, die da immer an einer bestimmten Stelle in der Stadt sich aufhält. Und das andere war, sie sollte jemandem Gebet für Heilung anbieten. Und diese Frau ist eine total schüchterne Frau. Total zurückhaltend, in sich gekehrt, überhaupt nicht so der Typ so, kann ich für dich beten und hoppla, hier bin ich, ja, so. Also wenn es ein Gegenteil gibt, dann ist sie das. Und dann hat sie diese Impulse und sie hat sich beide Male erstmal nicht getraut. Aber sie hat es beide Male dann doch getan. Sie hat eine Weile gekämpft und gerungen und schließlich hat sie dem Heiligen Geist nachgegeben. Und beides Mal war sie insoweit erfolgreich. Sie konnte ihr Traktat abgeben und es wurde auch angenommen und sie konnte auch ihr Gebet sprechen. Sie weiß nicht, was ist rausgekommen. Und ich habe ihr geschrieben, das hast du super gemacht. Mach weiter so. Der Heilige Geist, der verdammt dich nicht, der haut dich nicht in den Sack, wenn du es nicht gleich tust. Aber er sieht, willst du. Und dann hilft er dir, die Kühnheit neu zu entwickeln, auf Menschen zuzugehen. Jetzt steht hier, was ist mir jetzt fast peinlich, das zu sagen, weil eben ein paar Leute rausgegangen sind. Aber hier steht, erkennst du es, dass der Heilige Geist am Wirken ist im Gottesdienst oder gehst du im entscheidenden Moment aufs Klo, steht jetzt wirklich hier. Gott alleine weiß ja, wer wann warum rausgeht, aber... Gott alleine weiß, wer warum rausgeht und Eltern und so. Es gibt Gründe, ich will auch da nichts unterstellen, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt so Momente, die sind einfach besonders. Und kriegst du die mit? Bist du dabei? Weil es braucht ja die Salbung bei der Predigt an zwei Stellen, hier und da. Sonst funktioniert die Geschichte nicht. Versteht ihr das? Und du kannst sogar, wenn du in einem Gottesdienst sitzt, sagen wir es mal ganz extrem, wo der Pfarrer nicht an Gott glaubt und das gibt's, live erlebt. Du kannst sogar von dem etwas lernen durch den Heiligen Geist, wenn die Salbung bei dir ist und du offene Ohren hast. Weißt du das? So, die Salbung braucht es an zwei Orten. Okay, wie lernen wir den Heiligen Geist kennen? Will ich euch ja auch noch verraten. Informationen helfen zwar, aber sie sind es nicht. Andere Leute kennen, die den Heiligen Geist gut kennen, hilft auch, aber es ist nicht wirklich die Lösung. Sondern wir müssen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Wir müssen ihm Raum geben, wir müssen ihn einladen. Wenn ich euch jetzt frage, kennt ihr Angela Merkel? Ja, ihr habt einen Fernseher oder kennt jemanden, der einen hat. Und ihr habt die Frau schon mal gesehen. Ihr kennt ihre Frisur, ihr habt schon Karikaturen wahrscheinlich gesehen. Und ihr wisst, das ist unsere Bundeskanzlerin. Und vielleicht wisst ihr auch, die kommt aus dem Osten und die ist mit dem Typ verheiratet. Und keine Ahnung, vielleicht habt ihr ein paar Informationen. Aber kannst du deswegen sagen, dass du sie kennst? Nee. Nee, du weißt etwas über sie. Und das ist ein großer Unterschied. Viele Christen wissen etwas über den Heiligen Geist, aber so richtig kennen tun sie nicht. Und vielleicht warst du sogar mal in Berlin oder vielleicht hat sie dir schon mal die Hand gegeben an irgendeinem, weiß ich nicht. Das ist ja auch schon mal eine coole Sache, aber kennen ist das auch noch nicht. So. Ja. Wer von euch kennt mich denn? Ihr denkt alle, ihr kennt mich, aber wer kennt mich wirklich? Wer kennt mich wirklich? Mein Mann wahrscheinlich, genau, der kennt mich. Und meine Kinder, die kennen mich ziemlich gut. Wie ist das mit dem Kennen? Ich weiß, dass manchmal Leute eine Meinung haben über mich, aber das heißt nicht, dass sie mich kennen. Und vielleicht haben sie mal mit jemandem über mich geredet, natürlich nur Gutes. Und dann denken die, okay, die Iris ist halt so. Oder auch so. Oder auch anders. Ich weiß es nicht. Wie ist das mit dem Kennen? Wirklich wissen. Und wir es doch nur, wenn wir Zeit mit einer Person verbringen. Ich kenne euch auch nicht alle. Ich könnte euch in bestimmte Schubladen stecken. Ja, die grüßt mich immer besonders laut, die rauscht immer an mir vorbei. Oder so, vielleicht erlebt ihr mich manchmal so, wenn ich irgendwo zielorientiert wohin schieße, und dann denkt ihr, Mensch, die hat mir doch auch mal Hallo sagen können. Weiß ich nicht. Und wie schnell haben wir eine Schublade auf, Person rein, Schublade zu. Und ich möchte eure Schublade, Heiliger Geist, heute aufziehen und möchte sagen, hey, da ist mehr zu entdecken. Und mehr kennenzulernen, Zeit zu verbringen. Ich kann leider nicht mit jedem so die Zeit verbringen, aber der Heilige Geist, der kann das. Und deswegen ist es so genial, dass Jesus die Erde verlassen hat, damit der Heilige Geist zu jedem Gläubigen kommen konnte, weil auch er konnte nur einer begrenzten Zahl Menschen dienen. Und dann war Ende Gelände. Darum hat er gesagt, betet für Arbeiter in der Ernte. Da sind die Leute, die sind verloren wie Schafe ohne Hirten. Und die suchen nach Hirten, nach Zellleitern, wie auch immer, nenn's wie du willst, nach Leuten, die sich kümmern. Und zwar nicht nur um sich selber, sondern um den anderen. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 13, Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und, jetzt kommt's, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Koinonia steht da. Das ist das gleiche Wort, das die Bibel benutzt für die Art Gemeinschaft, die wir miteinander haben sollen. Das steht für Freundschaft, Kameradschaft, das heißt, man sollte miteinander reden, einander anerkennen. Ja. Ein Zitat habe ich euch mitgebracht von Werner Kniesel, der sagte, er betet immer so, lieber Heiliger Geist, ich bin schwer von Begriff. Und wenn du mir das Wort nicht aufschließt, weiß ich nicht, was ich lese. Das fand ich ein cooles Gebet. Hab ich gesagt, ja, so geht es mir dann auch. Ich brauche echt Hilfe beim Bibellesen. Und wenn ich es ohne den Heiligen Geist versuche, dann ist es manchmal eine sehr trockene Angelegenheit. Bist du gerne mit dem Heiligen Geist zusammen? Oder nur so im Gottesdienst und dann war es das? Koinonia heißt auch Partnerschaft. Da sind wir wieder beim Ehepartner, aber auch vielleicht beim Geschäftspartner. Als Mutter, als Vater, diese Beziehung, die wir in menschlicher Weise kennen. Wir können mit dem Heiligen Geist als Familienmitglied leben. Und so einen Partner wie ihn, den gibt's nicht. Den findest du nirgendwo unter allen Menschen. Selbst dein Zellleiter ist nicht so schlau. Er hält alle Versprechen, er ist unfassbar klug. Hast du schon mal ein Versprechen gebrochen? Hast du schon mal was verbockt? Bernd und ich haben letzte Woche was verbockt. Wenn ihr es nicht weiter erzählt, dann sage ich es euch. Wir haben die Heike vor der Tür stehen lassen. Die Heike kam zum Arbeiten und wir haben es beide vergessen. Hammer. Ja, wer war das? Boah. Hammer. Hammer hat. So, ich könnte euch jetzt erklären, warum das passiert ist. Da gab es einen Fehler in der Elektronik, in einem Kalender. Und dann wurden verschiedene Dinge gewürfelt und wir haben einige private und Gemeindetermine so jongliert mit einem Auto, 5 Personen in der Familie. Und dann war der ganze Tag anders. Ich habe Bernd wohin gefahren, bin mit dem Auto woanders hingefahren, habe noch jemand abgeholt, jemand besucht. Aber wir haben beide vergessen, dass um 3 Uhr die Heike vor der Tür stand. Aua. So, das hat der Bernd gemacht. Er hat alle Schuld auf sich genommen, hat sich entschuldigt. Bei mir steht das noch aus, ich habe es ja auch gewusst. Und hat einen wunderschönen Blumenstrauß geschickt und so. Und hat gesagt, Mann, tut mir echt leid. Aber wisst ihr was, der Heilige Geist, der verbockt nichts. Der ist immer da, wenn du klingelst. Da ist nicht die Tür zu und er ist unterwegs in anderen dringenden Angelegenheiten. Ist das nicht gut? Gott ist immer da. Und ich glaube, dass wir manchmal zu oft zu Menschen rennen. Wenn wir junggläubig sind, ist das vielleicht auch ein Stück normal. Anstatt zu Gott. Dass wir manchmal menschlichen Rat bevorzugen, anstatt Gottes Rat. Manchmal redet Gott auch so, aber mach mal eine Feinjustierung bei dir. Die Bibel sagt in Epheser 4, ich hoffe, ihr könnt noch, ich habe noch 2 wichtige Bibelstellen, schreibt Paulus, Epheser 4, 29 bis 32 ist das, kein faules, nutzloses Wort komme aus eurem Mund, sondern nur ein Gutes, das bei Bedarf Erbauung bringt, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, in dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Gezeter und Lästerung sei weggenommen von euch samt aller Bosheit. Erweist euch aber zueinander als freundlich und sanft, barmherzig und mitleidvoll, einander gnädig vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Da haben wir so ein paar detaillierte Hinweise. Wie sieht das denn aus, wie wir miteinander umgehen, damit Jesus geehrt wird? Und habt ihr das registriert, was hier steht? Betrübt nicht den Heiligen Geist. Das heißt, ich kann den Heiligen Geist betrüben, ich kann den Heiligen Geist traurig machen. Und das habe ich auch schon hingekriegt. Und die Bibel weist uns darauf hin, der Heilige Geist hat Gefühle, er ist empfindsam. Er ist nicht empfindlich, das sind so wir manchmal empfindlich, wenn wir alles gleich persönlich nehmen und gekränkt sind und episch und so. Aber er ist empfindsam, er ist feinfühlig, er ist sensibel. Und wir können ihn traurig machen. Stimmt ihr mir zu? Je inniger, je tiefer eine Beziehung ist, die wir haben zu einer anderen Person, desto mehr strengen wir uns an, diese Person nicht traurig zu machen. Ja? So, je intensiver eine Freundschaft ist oder innerhalb der Ehe unsere Kinder, da strengen wir uns an. Aber wenn wir jemanden verletzen, wenn wir eine andere Person verletzen, wodurch passiert es meistens? Durch Worte, durch unser Reden, durch unbedachtes Reden. Und die Bibel sagt ja hier in Epheser 4 genau das, nämlich, dass der Heilige Geist traurig wird durch unbedachtes Reden. Wir können uns selbst und anderen durch unsere Zunge schaden. Luther hat einen Vers so übersetzt, wer mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Im Jakobusbrief könnt ihr ganz viel darüber lesen, was die Zunge, dieses kleine Glied, anrichten kann. Sie lässt in Australien im Sommer im trockenen Wald ein Streichholz fallen und ein ganzer Waldbrand entsteht. Und das können Worte genauso anrichten. Worte können zerstören. Nicht alles, was wir so schwätzen, hätte unbedingt gesagt werden müssen. Und manches, was wir nicht sagen, wäre gut, wenn es gesagt worden wäre. Wodurch machen wir den Heiligen Geist noch traurig? Wir können ihn traurig machen oder betrüben durch unsere Haltung. Die Bibel sagt hier, Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Wenn wir unversöhnlich sind, wenn wir nicht darauf reagieren, dass der Heilige Geist uns zurechtweist. Fakt ist doch, als wir uns bekehrt haben, wir haben alle Haltungen mitgebracht in das neue Leben als Gotteskinder. Aber traurig wird er ja dann, wenn du nicht bereit bist, diese Haltung aufzugeben, dich verändern zu lassen. Drittens können wir ihn traurig machen durch unsere Handlungen. Der Heilige Geist muss ja mit, wo auch immer du hingehst. Und an manche Orte will er gar nicht gehen. Und das macht ihn traurig. Es gibt Christen, die leben in einem regelrechten Zustand, des den Heiligen Geist betrüben. Die sitzen da richtig fest. Man kann sich daran gewöhnen und kommt vielleicht in so eine Art neutestamentliches Pharisäertum hinein. Ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in die Zelle, ich gebe meinen Zehnten oder wenigstens die Hälfte davon, aber richtig eine Beziehung zu Gott habe ich nicht. Geht's dir so? Hast du das Gefühl, dass deine geistliche Entwicklung ausgebremst ist? Siehst du Frucht? Siehst du Gaben des Geistes fließen durch dich? Hast du dich schon mal gefragt, warum das so ist, dass du deine Bibel liest und dir es überhaupt nichts mehr bringt? Kann es sein, dass du irgendwo unterwegs den Heiligen Geist traurig gemacht hast? Wir haben gesagt, er ist sanft, er ist wie so eine Taube. Du kannst ihn ganz leicht verscheuchen, er wird sich dir nicht aufdrängen. Er wird nicht morgens an meinem Bett stehen und sagen, Iris, steh auf und lies deine Bibel. Macht er nicht. Als meine Kinder kleiner waren, die standen manchmal, Mama, auf geht, ich hab Hunger. Die waren dann schon eher so, aber der Heilige Geist hat das bei mir noch nie gemacht. Aber ich höre dann so in meinem leichten Halbschlaf-Wachwehrzustand am frühen Morgen, da ist sie, die Bibel. Red mal mit mir, bevor du mit den Kindern redest und die Brote schmierst. So diese, ich höre das, dass er da ist und Sehnsucht hat danach, mit mir Zeit zu verbringen. Zweite und fast letzte Bibelstelle für heute. 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da stehen vier Worte, ihr habt ja auch schon gelesen, da sagt Paulus, den Geist dämpft nicht. Das ist auch an Christen geschrieben, genau wie die erste Aussage an die Gemeinde in Ephesus. Macht nicht traurig. Hier steht, den Geist dämpft nicht. Wie kann man den Geist dämpfen? Dämpfen, das Bild, was dazu passt, ist das Auslöschen eines Lichtes, das Löschen einer Kerze. Das Gebetsleben eines Christen kann zum Beispiel auf dem absoluten Nullpunkt sein, weil er den Heiligen Geist gedämpft hat. Bei Christsein geht es nicht darum, dass wir Dinge lernen und kapieren, durch Informationen, Schulung oder sowas, sondern es geht darum zu lernen, mit Gott zu leben, in einer Beziehung zu sein, dem Heiligen Geist Raum zu geben und in jeder Situation ganz neu uns auf ihn einzulassen. Wir können das einschränken, wir können seinen Impulsen widerstehen. Und da sitzen Leute in der gleichen Gemeinde, hören die gleichen Predigten, vielleicht in der gleichen Zelle und sie entwickeln sich unterschiedlich stark. Weil die einen mehr Raum geben und die anderen weniger. Okay, hier steht noch eine ganze Menge, aber das schenke ich mir jetzt mal. Dämpfen. Wir dämpfen ihn durch Kritik. Wir dämpfen ihn, wenn wir in der Anbetung nicht Raum geben. Wir dämpfen ihn, wenn wir seinen Impulsen nicht nachgeben. Wenn er versucht, zu uns zu reden und wir ignorieren das, dann unterdrücken wir ihn. Wir könnten auch das Wort unterdrücken gebrauchen. Und im Unterdrücken sind die Menschen ja ziemlich gut, so das Schwache, das Zarte zu unterdrücken. Es ist ja so einfach. Und dann hält er den Mund. Und das ist so traurig. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns ausstrecken danach, nach all dem, was der Heilige Geist heute Morgen hat, für jeden Einzelnen. Und ich möchte euch bitten, steht auf und lasst uns ausstrecken nach ihm. Und wenn das dich angesprochen hat und wenn du dich heute entschließen möchtest, Gott besser kennenzulernen, Gott, den Heiligen Geist, mehr Raum zu geben in deinem Leben, dann streck doch mal deine Arme hoch, so symbolisch zu Gott. Streck dich, bildlich gesprochen, mit deinen Händen aus nach ihm. Und Herr, wir wollen zu dir kommen. Vater, wir kommen zu dir in dem Namen Jesus. Und wir wollen dir herzlich Danke sagen für das Geschenk des Heiligen Geistes. Danke, dass du ihn zu uns gesandt hast. Danke, dass er Wohnung in uns nehmen möchte, dass er Raum einnehmen möchte in uns. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns gerade jetzt berührst. Komm, Herr, und hilf unserer Schwachheit. Komm unserer Ignoranz zum Trotz. Komm unserer Sündhaftigkeit und der Tatsache, dass wir dich traurig gemacht haben, zum Trotz. Herr, wir tun Buße und wir sagen, Herr, das tut mir total leid, dass ich dich ignoriert habe, dass ich dich gedämpft und traurig gemacht habe, Heiliger Geist. Denn du bist gesandt, du bist der Geist des Vaters, du bist zu mir gesandt, damit ich das Leben lebe, was Gott geplant hat. Du bist die Kraft, du bist der Motor, du bist mein Freund, du bist mein Beistand, mein Rechtsanwalt, mein Helfer, mein Coach. Und ich will dir Raum geben, Heiliger Geist, von ganzem Herzen. Und wir strecken uns aus nach dir. Und ich bete, Herr, für alle Menschen, die heute Morgen krank sind. Und wenn du krank bist, dann leg doch deine Hand auf die Körperstelle, die dir Schmerzen oder Probleme verursacht. Und ich bete, Herr, dass du uns heute begegnest, auch als der Herr, unser Arzt, Jahwe Rapha, der Gott, der heilt, der gesund macht, der berührt. Du hast dich nicht verändert, Jesus. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir erheben deinen Namen, Jesus. Und wir rufen aus, ich rufe aus über meine Geschwister, ihr seid heil in den Striemen Jesu. Ihr seid heil durch die Wunden Jesu Christi. Und sein zerbrochener Leib ist da, damit ihr ganz sein könnt, damit ihr wiederhergestellt sein könnt. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst und wirkst. Ich möchte gerne das Lobpreisteam bitten, dass ihr uns ein bisschen einfach einen Klangteppich schenkt und möchte euch einladen, streck dich aus, wenn die Arme nicht mehr können, dann nimm sie runter, aber streck dich in deinem Herzen weiter aus nach Gott und rede mit Gott, jetzt auf deinem Platz und sag ihm, was du verändern möchtest, sag ihm, was dir leid tut, sag ihm, wo du lernen willst von ihm und wo du ihn brauchst, lade Gott ein und gib dem Heiligen Geist neu Raum. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr beten sollt, dann betet in neuen Sprachen, wenn ihr die Gabe habt, dann streck dich aus. Öffne dein Herz weit für den Heiligen Geist. Öffne dein Herz, deine Gedanken für Gott. Er ist hier und er will dir begegnen. Er liebt dich so sehr. Du bist ihm so wichtig. Und es ist kein Zufall, dass du heute Morgen da bist. Komm, Heiliger Geist, komm und berühre du uns. Du wunderbarer Herr, komm du. Komm du, Herr. Oh, der Herr, der ist da. Danke, Jesus. Danke, dass du hingegangen bist. Danke, Herr, dass du aufgefahren bist in den Himmel und den anderen Tröster losgeschickt hast. Halleluja, und wir sagen dir, du bist willkommen, Herr. Du bist willkommen. Sag ihm das mal mit mir. Du bist willkommen, Heiliger Geist. Du bist willkommen, Heiliger Geist. Nochmal. Du bist willkommen, Heiliger Geist. Amen, das bist du, Herr. Amen, Herr, in deinem Arm wollen wir sein. Komm und halt du uns, Vater Gott. Komm und begegne du uns jetzt durch deinen Geist. Danke, Herr. Dass du real bist, dass du hier bist, dass du gut bist, dass du für uns bist. Weise kennenlernen. Du möchtest Jesus Christus einladen in dein Leben, dann möchte ich dich herzlich bitten, komm hier nach vorne, komm hier zum Kreuz, wo Hilde steht und Marianne, und ich möchte gern mit jedem beten, der heute Morgen sagt, ich möchte Gott ganz bewusst in mein Leben einladen. Jeden, der heute berührt worden ist und der bisher noch nicht eine Entscheidung getroffen hat, eine Freundschaft mit Gott anzufangen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, und wir wollen einfach durch unser Gebet dir beistehen und dir helfen, diesen Schritt zu gehen. So, wer das möchte, der komm einfach nach vorne, während wir vielleicht das Lied jetzt nochmal zusammen singen. Halleluja. Streck dich weiter nach Gott aus. Schau nicht rum, schau nicht, was tun die Leute links oder rechts, sondern steh du vor deinem Gott und bete Jesus an, wenn du ihn kennst. Und wer Jesus kennenlernen möchte als Freund, der ist herzlich eingeladen zu kommen. Ich möchte gern für dich beten.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.